Das erwiderte munter, dass die Pferde nicht besser wären als die Ritter, die sie reiten sollten, und forderte sie auf zu kaufen. Der Junker, den der mächtige Schweißhengst sehr reizte, befragte ihn auch um den Preis. Der Verwalter lag ihm an, ein paar Rappen zu kaufen, die er wegen Pferdemangels in der Wirtschaft gebrauchen zu können glaubte. Doch als der Rosskamm sie erklärt hatte, fanden die Ritter ihn zu teuer.
Das sind nicht meine Pferde, gestrenger Herr. Das sind die Pferde nicht, die 30 Goldgülden wert waren.
Ja, das war jetzt schon ein kleiner Einblick, ein kurzer in ein Stück Kohlhaas geschlagen. Und herzlich willkommen. Wir haben jetzt auch wieder Gäste da, nämlich Yannick Rodenwald, Schauspieler, und Paul Heinken, Schlagzeuger. Herzlich willkommen, ihr beiden.
Vielen Dank für die Einladung. Hallo.
Moin.
Und ihr habt zusammen das szenisch-performative Stück Kohlhaas geschlagen, erfunden, erarbeitet, das in Leipzig auch aufgeführt werden wird am kommenden Sonnabend und dann aber auch nochmal im Mai. Wie ist denn das Ganze entstanden? Das Ganze nimmt ja auch ein bisschen Bezug, es kommt ein Schlagzeug darin vor, wie wir schon jetzt auch gehört haben. Und das Ganze beruht auch so ein bisschen auf einer literarischen Vorlage von Heinrich von Kleist, nämlich eben diesem Michael Kohlhaas, den vielleicht einige von euch im Schulunterricht über euch ergehen lassen mussten. Und gleichzeitig wird es auch so ein bisschen in die Gegenwart transformiert, glaube ich. Wie seid ihr darauf gekommen, auf diesen Text aus dem Jahr 1808 mit einer Handlung, die dann sogar noch weiter zurückgreift und ungefähr 1532 spielt. Wie seid ihr zu diesem Bezug gekommen?
Also ich glaube, das war also bei mir genauso wie bei dir. Ich habe das im Deutschunterricht gelesen und es fing dann damit an, dass mich dieses Buch nicht losgelassen hat und ich es über die Jahre immer und immer wieder hinweg gelesen habe und dann auch im Schauspielstudium ein Dramaturgielehrer hatte, der begeisterter Kleist-Fan war und also somit das Stück auch mit uns auseinandergenommen hat, und das hat mich also nie wirklich losgelassen. Dann bin ich eines Tages zum Paul gekommen und habe ihm gesagt, du, ich habe da so eine Idee.
Da dachte ich mir, was will der von mir? Schlagzeug, Theater, ich hatte keine Ahnung, aber wir haben es probiert und das hat ganz gut funktioniert und jetzt steht das Stück da. Ich habe mich dem Thema dann auch ganz frisch eigentlich angenähert, und habe gemerkt, dass es mich sehr mitreißt sofort, weil es halt ja ein sehr emotionales Stück ist, wenn man sich da durchliest, und war sofort Feuer und Flamme und habe gesagt, let's did it.
Und ihr seid ja auch nicht komplett heute, dazu gehört noch zu diesem Kollektiv Blamage, dass ihr seid auch die Regisseurin Naomi Saupe, die noch dazu gekommen ist. Ja, seid ihr dann zu dritt das Kollektiv Blamage oder ist Naomi dann nur so dazu gekommen? Wie ist das? Und ja, was ich noch fragen wollte, ist, was habt ihr bisher so gemacht? Also du hast ja auch Schauspiel und verschiedene Rollen und ziemlich viel gemacht.
Ja, genau. Also ich komme eigentlich aus einer sehr klassischen Schauspielausbildung, dazu trainiert, um dann später am Theater zu arbeiten. Also ich war dann ein Jahr in Chemnitz am Theater, war ein Jahr, zwei Jahre in Hof und bin dann seit 2020 freischaffend, hier mal einen Kurzfilm mitgespielt, dort mal eine Lesung, also als selbstständiger Schauspieler. So. Auch alles, finde ich alles auch eben das Reizende an meinem Beruf, dass ich in so viele verschiedene Richtungen gehen kann. Und wir sind tatsächlich noch, es gibt noch da Devidas Paschilis, der ist unsere technische Leitung, Hilfe, der hat uns nochmal auch bei der bei dem Schlagzeug und bei der Anlage geholfen. Und ja, Naomi kam dann dazu zum Kollektiv, weil Paul und ich Hilfe brauchten.
Ja, also was ihr jetzt hört hier und seht, das ist nur so die Spitze des Eisbergs, die sich Kollektiv Blamage nennt. Wir als zwei Männer stehen da blöderweise auf der Spitze, wie das meistens irgendwie ist. Drunter aber wahnsinnige Power von Naomi, von Theresa Welte, unsere Grafikdesignerin aus Karlsruhe. Absolut. Lara Müller hat Bilder gemacht, alles wahnsinnig starke Frauen, die uns dahin gebracht haben, wo wir jetzt stehen. Ja, nicht alle fester Teil des Kollektivs, aber stark dafür gearbeitet.
Wollt ihr vielleicht noch mal kurz sagen, worum es grob in dem Originaltext geht?
Ja, natürlich. Es geht um Michael Kohlhaas, der auf dem Weg zum Pferdemarkt die sächsische Grenze überschreitet und dort dann bei der Tronkenburg zwei seiner Pferde abgenommen bekommt, weil ihm ein Passschein fehlt. Später in Dresden findet er heraus, diesen Passschein gibt's gar nicht. Das ist irgendwie wohl ein Missverständnis und er versucht, diese Pferde wiederzubekommen. als er dann in den Stall tritt, sind es nicht die Pferde, die er zurückgelassen hat, sondern ganz ausgemergelte, düstere Gestalten, und die für den Burgherrn auf den Feldern gearbeitet haben. Und er fordert dann natürlich Rache.
Okay. Die historische Grundlage spielt ja so circa 1532. Wie habt ihr jetzt versucht, das quasi in die Gegenwart zu transportieren? Was hat sich daran geändert, an diesem Stoff durch euch?
Naja, die Art und Weise, auf sowas zu reagieren. Die Rache, die er da dann in die Welt tritt, das ist ja eine Reaktion auf seine Emotionen, die er hat. Er wird ganz furchtbar verletzt, er wird beraubt, er wird seines Hab und Guts irgendwie völlig entledigt und muss damit umgehen. Und damals war die richtige Antwort Rache. Ich schaffe mir Gerechtigkeit. Ich lasse jetzt alle bluten, die daran Schuld fahren. Und manche denken, das funktioniert heute noch so. Aber ich glaube, das ist ein großer Irrglaube. Und deswegen haben wir jetzt versucht, das in die heutige Zeit zu transferieren, indem wir alternative Umgehensweisen mit solchen Emotionen präsentieren wollen. Also, wie kann ich das konstruktiv nutzen?
Es muss nicht immer eine Blutfehde sein, sozusagen.
Richtig, ja.
Man kann es auch anders probieren, einen Leserbrief schreiben an die LVZ oder sowas.
Ja, zum Beispiel.
Im allerschlimmsten Fall auch das.
Also, ich wollte auch den Paul Heinken jetzt, du bist ja Schlagzeuger, fragen. Das Schlagzeug passt ja auch ganz gut zu so dieser Wut, die man auch in diesem Originalstück drin hat. Oder man denkt auch ein bisschen an diese Wutbürger halt. Denkst du, dass es prädestiniert, um eben ein Schlagzeug darin performativ auftauchen zu lassen, also um das auszudrücken, oder ist das durchaus vielfältigere Gefühlslagen, die du ausdrückst?
Da geht auch mehr, aber ich gebe dir recht, das ist natürlich das Erste, woran man denkt. Schlagzeug ist laut, Schlagzeug macht Krach, da ist Wut nicht weit, aber wir haben im Arbeiten dann gemerkt, dass es natürlich noch viel nuancierter sein darf und andere Emotionen braucht, und die haben wir auch umsetzen können am Schlagzeug. Das wird dann über Dynamik gesteuert und das wird über auch mal gar nichts spielen gesteuert. Also Stille ist auch wichtig bei uns.
Und es war für mich ganz überraschend auch zu sehen, natürlich, wie vielfältig man so ein Schlagzeug, das ich eigentlich nur aus dem Konzertkontext kenne, einsetzbar ist. Also Paul, der ja ein großartiger Jazz-Schlagzeuger ist.
Das stimmt nicht.
Der das Schlagzeug so virtuos einsetzt, dass eben auch dann er diese Geschichte auch bebildern kann.
Ihr stellt ja auch so einen Bezug zur Gegenwart her. Also es gibt ja auch vielfältige Wahlen. Dieses Jahr in Thüringen, Brandenburg und Sachsen wird gewählt, und auch das Europäische Parlament soll, ich glaube schon im Juni sind jetzt auch erste Wahlen gewählt werden. Und das eröffnet dann natürlich auch so ein bisschen so den Bezug zu so einem Wutbürgertum, was ja auch in diesem Michael Kohlhaas vielleicht drinsteckt. Also ja, sowas, was vielleicht auch die AfD oder das Bündnis Sarah Wagenknecht abschöpfen will oder soll, eben die Wutbürger, steckt ja auch im Ursprungsstoff schon quasi drin. Oder aber es ist vielleicht doch auch vielfältiger, wenn man sowas wie Klimagerechtigkeit betrachtet, das ist ja auch dann viel Wut und auch das Gefühl, dass man eigentlich auf parlamentarischem Wege nicht zu Gerechtigkeit kommen kann. Bei sowas wie Klimagerechtigkeit hat euch das auch beschäftigt, diese Widersprüche, dass man eben einerseits hat man das Gefühl, dass dann auch in so einer Blutfehde steckt ja auch sowas wie Lynchjustiz oder Selbstjustiz drin, was auch Michael Kohlhaas ja versucht dann zu machen, vielleicht ein bisschen. Oder andererseits ist natürlich aber auch das heute nicht ganz unaktuell, dass man sich auf der Straße denkt, festzukleben, um halt, weil man keine anderen Möglichkeiten hat, die Gerechtigkeit irgendwie, ja. Hat euch das beschäftigt dabei?
Bestimmt, klar. Das
ja.
ist immer Teil davon. Das muss man mitdenken. Ich weiß nicht, ob wir dem gerecht werden, und ich weiß nicht, ob wir das jetzt irgendwie ins Detail ausdiskutieren können oder wollen. Das macht keinen Sinn. Aber das ist immer ein Teil davon. Wut habe ich auch. Wutbürger, komischer Begriff. Viele Menschen haben Emotionen und sind wütend und müssen dem irgendwie Herr werden. Im besten Fall, ich finde irgendwie einen Weg in über den ich andere nicht wehtue mit meiner Wut, indem ich meinen Schmerz irgendwie aushalten kann oder akzeptieren kann oder so. Und das war eher so die Herangehensweise. Also da jetzt auch irgendwie zu schimpfen in der Richtung ist natürlich nicht unser Anliegen.
Ihr wart ja auch auf Touren. Ich glaube, hier in Leipzig gehört auch so eine Diskussion nach dem Stück mit dazu. Hat euch das euren Blick auf das Stück auch nochmal erweitert sozusagen?
Immer wieder. Es ist unglaublich. Also in Strausberg zum Beispiel hatten wir einen kleinen Jungen da, den habe ich im Publikum gesehen und habe gedacht, ach du Scheiße, der versteht sich ja kein Wort. Und er kam am Ende zu mir und hat gesagt, er hat vieles nicht verstanden, aber dass er das sehr berührend fand und dass er das seinen Freunden weitererzählen möchte. Und das fand ich so toll, weil ich dann gedacht habe, ja mein Gott, wir machen da fast eine philosophische Abhandlung, haben es aber dann doch irgendwie so hinbekommen, dass selbst die Kleinsten das verstehen, weil eben auch die schon mit Ungerechtigkeitsgefühl konfrontiert werden und damit umgehen müssen. Und in Leipzig hatten wir jemanden, der sehr extrem in der linken Szene war und der danach zu uns kam und gesagt hat, dass es so schön war, dass er wieder einmal mehr begriffen hat, man kann auf Gewalt nicht mit Gewalt antworten. Und dass er da einfach nochmal sich so rauszoomen konnte und auch auf seine Vergangenheit nochmal dadurch schauen konnte. Ich bin nach diesen Nachgesprächen doch oft sehr auch überrascht, dass wir dieses Stück jetzt einfach so zwei Jungs denken, komm, wir machen ein Stück, dann kommt Naomi dazu und auf einmal schießen wir da was raus mit einer unglaublichen Resonanz.
Das war auch auf der Seite des Heinrich-Kleist-Museums, glaube ich, angekündigt. Sind auch solche totalen Kleist-Liebhaber dann auf euch zugetreten nach so Aufführungen?
Ja, tatsächlich eine Schauspielerin, die meinte, sie fand diesen Kleist-Text auch, ich habe das Ganze gekürzt, gut eingekocht und die hat sich jahrelang diese Auseinandersetzung mit der Figur und dem Thema Widerstand und Ungerechtigkeitsgefühl gewünscht. Und das war eigentlich so mein persönliches Anliegen, zu sagen, Moment, dieser Michael Kohlhaas wird immer wieder auf Theaterbühnen gezeigt, aber wo ist denn die Auseinandersetzung mit dem Thema? Und das war für mich so ein kleines Krönchen, das ich an dem Tag bekommen habe.
Du hast, glaube ich, auch schon in der Umsetzung von Karl Stülpner, das ist auch so eine sächsische Robin Hood-Figur, mitgewirkt, wenn auch nicht in der Hauptrolle, glaube ich. Ist das auch reizvoll, solche Robin Hood-artigen Figuren, solche, das ist ja schon in den Tarantino-Filmen, steckt das auch drin, so Rachezüge von Einzelnen, die machen schon was her. Ist das reizvoll auch?
Es ist absolut reizvoll, aber auch genauso gefährlich, weil es ja auch oft romantisiert wird. Also der Robin Hood als Rächer der Gerechten und sich da im Wald verstecken und schön die Reichen ausrauben und den Armen verteilen. Das klingt natürlich erstmal toll, aber wenn dann Leute verletzt werden, ist es eine andere Geschichte. Also ich habe mich dann auch andererseits wieder sehr gefangen gefühlt darin und oft, wo ich denke, mein Gott, bin ich von meinen Emotionen geleitet und das darf es natürlich auch nicht sein.
Ihr spielt jetzt ja am Sonnabend am 27. und dann nochmal am 11. Mai im neuen Schauspiel in der Lützner Straße 29 in Lindenau und jeweils um 20 Uhr ist Leipzig für euch auch ein reizvoller Ort dann für diese Performance. Passt das gut hierher dann?
Ja, jeden Fall, da ist doch vor 500 Jahren alles passiert. Ich glaube, an der Mulde, da ist ein Dorf. Sag mir den Namen, ich habe es vergessen.
Ich habe es auch nicht mehr.
Auf jeden Fall hat da diese Originalgeschichte sich zugetragen. Der Kohlhaas, den es ja tatsächlich gab.
Hier ist nur anders, Hans Kohlhaas.
Genau, Hans Kohlhaas, sehr gut, sehr gut. Der hat da seine Pferde abgenommen bekommen. Wollte eigentlich nach Leipzig auf den Markt und kam aber ohne Pferde an, weil sie ihm die abgeluchst haben. Und deswegen ist Leipzig der Ort, um das zu spielen. Wir haben es leider noch nicht geschafft in dieses Restaurant. Ich glaube, es gibt es immer noch.
In die Gastschenke.
In die Gastschenke zum...
Ich glaube, die heißt sogar Kohlhaas-Eiche.
Ja. Ja, also ganz, ganz tief verwurzelt in der Region hier, das Stück.
Ja, dann guckt euch das an, auf jeden Fall 20 Uhr am Sonnabend. Muss man da noch irgendwas beachten im neuen Schauspiel? Wie gesagt, in Lindenau. Gibt es noch irgendwas sonst, was man sagen muss? Man kann auch die Internetseite vom neuen Schauspiel vielleicht mal durchsagen. Oder eure eigene vielleicht vom Kollektiv Blamage.
Ich glaube, das ist kollektivblamage.wordpress.de. Ansonsten findet ihr uns natürlich auch unter Instagram, wo wir auch Werbung machen für den Samstag.
Da sind auch die ganzen Dates nochmal aufgelistet, auch wo ihr danach nochmal spielt, womöglich. Genau. Und was ich noch fragen wollte dich, weil du bist auch Teil der GdBA, die Genossenschaft Deutscher Bühnenangehöriger, wie ich gelernt habe, eine gewerkschaftliche Organisation für SchauspielerInnen und so weiter. Ist es wichtig, dass im Bereich Theater auch so eine gewerkschaftliche Organisierung stattfindet? Also denkst du, dass das eine wichtige Sache ist?
Ja, selbstverständlich. Also KünstlerInnen leben ja oft in prekären Situationen und Lebensumständen und da jetzt im Haushalt, also woran wird als erstes gekürzt? Das ist meistens leider Kunst und Kultur. Und dafür, und gerade in einem Beruf, der leider so auf Vereinzelung pocht, ist es so wichtig, sich zu verbinden. Und es ist jetzt klar Klischee, aber man kann es eigentlich auch nicht oft genug sagen, gemeinsam sind wir stark. Und deswegen hat es mich auch so in die Arme der GdBA getrieben.
Ja, dann bedanke ich mich sehr, dass ihr hier gewesen seid. Haben wir noch was vergessen jetzt? Fällt euch noch irgendwas ein, was wir unbedingt sagen müssen?
Jetzt, wo du sagst, Kunst und Kultur wird als erstes gestrichen in Verbindung mit neuem Schauspiel. Ich glaube, da ist eine Förderung nicht verlängert worden. Das heißt, ihr müsst unbedingt alle zahlreich erscheinen da draußen, dass es weitergehen kann mit dem neuen Schauspiel.
Das neue Schauspiel steckt in der Krise ein bisschen. Ja, es hängt auch alles irgendwie ein bisschen zusammen, denke ich durchaus. Also wie verschiedene Institutionen gefördert werden und wie das eigentlich auch möglich sein könnte, um nicht diese Ungerechtigkeiten hochkochen zu lassen. Und dann kommt wieder so ein Hans oder Michael Kohlhase und brennt alles nieder und begeht eine Blutfehde. Das wollen wir doch alle nicht.
Auf gar keinen Fall.
Als Ausstehende Gerechtigkeit zu verkaufen von Menschen und Pferden. Was passiert mit Widerstand in Strukturen, die gewachsen sind? Gewachsen an Diversität, gewachsen an Inhalten, an Aufgaben, an Agenten. Wo ist Platz für Wut von all jenen, deren Glück nicht mal verortet worden ist, weil ihre Niederlage erst den Raum für Macht geschaffen hat? Es muss Anteil genommen werden.
Oh nee, das ist eigentlich gut.